Und ich habe tatsächlich da auch spontan eine Safari gemacht für 3 Tage. Und das hat sich halt einfach so ergeben. Und das sind irgendwie, wenn man zurückdenkt, dann immer die schönsten Momente, dass man sich darauf einlässt, auf dieses Pole-Pole. Das hat mich am Anfang unfassbar nervös gemacht, aber irgendwie, es regelt sich dann alles immer, wenn man sich darauf ein bisschen einlässt, ja.
Ich mache es heute ganz kurz. Es ist Juni, das Wetter ist hoffentlich gut und in nicht allzu langer Zeit findet unsere nächste Gruppenreise statt. Im September nach Costa Rica und da würde es mich wahnsinnig freuen, wenn der ein oder andere noch mitkommt. Wenn Costa Rica ganz weit oben auf deiner Bucketlist steht oder Dschungelerlebnisse allgemein und du auf Tropen stehst, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Wildlife, ganz viel Tiere werden wir sehen. Wir werden ganz viel in der Natur unterwegs sein und ich zeige dir Costa Rica von einer Seite, die kaum ein anderer Reiseveranstalter präsentiert. Alles kompakt in einer 10-Tage-Reise, die es wirklich in sich hat. Es wird ein extrem geiles Abenteuer. Ich war im Dezember dort, habe alles einmal probebereist, um alles zusammenzustellen und es ist wirklich unglaublich geil. Kann man nicht anders sagen. Also, das findet im September statt. Alle Infos dazu unter www.offthepath.com/Gruppenreisen. Da findest du alle Details. Und ansonsten würdest du dich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast hier abonnierst, damit wir halt auch einfach nächste Woche und die Woche drauf und so weiter dir tolle Inspirationen für Reisen und Erlebnisse präsentieren können. Diese Woche finde ich auch spannend, mit 18 nach Tansania, da Freiwilligenarbeit machen. In einer Schule mit Kindern auch immer so ein spannendes Thema. Ist das eigentlich gut oder nicht gut, mit Kindern zu arbeiten in der freiwilligen Arbeit? Ich sehe es immer so ein bisschen kritisch, ehrlich gesagt, vor allem seitdem ich selber ein Kind habe. Habe mich nichtsdestotrotz dazu entschieden, diese Folge aufzunehmen, weil ich es trotzdem spannend finde. Erstens, dass man mit 18 nach Tansania geht und nicht nach Australien oder Neuseeland und so weiter. Und mal ihre Meinung zu hören, zu diesem Thema und ihren Erlebnissen. Und vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen dazu, es ihr entweder nachzumachen oder halt es eben so kritisch zu hinterfragen. Nichtsdestotrotz ist es eine super spannende Folge geworden und Tansania ist sowieso ein sehr, sehr tolles und abwechslungsreiches Land. Also ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt über dieses Gespräch und ja, was du so erzählen wirst. Erzähl mal, wie bist du auf die Idee gekommen, nach dem Abitur nach Tansania zu gehen? Also viele machen ja Work and Travel in Australien, Neuseeland, zumindest war das halt irgendwie, als ich damals Abitur gemacht habe, total in. Ich glaube, heute ist es immer noch ziemlich cool. Tansania ist jetzt nicht für viele so direkt das allererste, die erste Wahl. Warum bist du da hingereist? War das für dich die erste Wahl oder wie kam's?
Genau, also tatsächlich war Tansania gar nicht unbedingt die erste Wahl für mich. Ich war tatsächlich mit meiner Familie vor, ist schon ein bisschen länger her, ein paar Jahren in Südafrika und war unfassbar fasziniert von der Natur und dem Land. Und für mich war klar, dass ich irgendwie unbedingt nach dem Abitur mir den Traum erfüllen möchte und nochmal nach Afrika möchte. Und ich wollte genau so ein Volunteering-Projekt machen und habe da tatsächlich eher versucht, das richtige Volunteering-Projekt für mich zu finden, als jetzt unbedingt genau, dass ich gleich auf Tansania eingestellt war. Und bin dann über das Projekt sozusagen auf Tansania gekommen. Aber Tansania ist natürlich für Touristen ein super tolles Land, weil man die Serengeti hat und Sansibar hat und den Kilimanjaro, also ganz reich an Kultur und Landschaft und allem, genau. Aber so bin ich dann eher nach Tansania gekommen. Genau.
Okay, erzähl mal ganz kurz oder reiß mal an, wir sprechen später im Detail, was dich dann genau dahin gezogen hat? Also welche Organisation bzw. was hast du da gemacht?
Genau, also ich habe an einer Schule Unterricht gegeben, Englischunterricht und Geografieunterricht und habe das tatsächlich über die Plattform Workaway gefunden. Ne? Mir war das ehrlich gesagt ganz wichtig, ich wollte das nicht so gerne über so eine deutsche Organisation machen. Das wird ja auch viel angeboten. Ich habe mich da vorher ganz viel drüber informiert. und wollte das lieber direkt über den Kontakt vor Ort machen. Und dafür bietet sich Workaway ja super an. Also da kann man, findet man ja so viele spannende und tolle Projekte. Und dann bin ich so über Workaway sozusagen direkt mit dieser Schule in Kontakt getreten.
Und wie hast du dich auf diese Reise vorbereitet? Also du hast ja die Südafrika-Erfahrung vorher gehabt. Also ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass du halt den Safari-Teil meinst, der dich da so fasziniert hat. Wie hast du dich auf Tansania und auf die Zeit dort vorbereitet? Und wie lange warst du überhaupt dort?
Genau, also ich hatte halt genau letztes Jahr mein Abitur gemacht und wollte dann im August und Ende Juli noch mir eben auch mal ein bisschen länger Zeit nehmen und das Land irgendwie vor allem auf eine nähere Art und Weise und die Kultur auf eine nähere Art und Weise kennenlernen. Und dachte, okay, über so ein Volunteering-Projekt ist das so eine tolle Chance. Ich war alleine, ich wollte Leute kennenlernen, weil es wollte auch niemand, ehrlich gesagt, mit mir nach Tansania. Das hat nicht so hingehauen. Und dann dachte ich, okay, über so ein Volunteering-Projekt, da kann ich super Leute kennenlernen, mehr über die Kultur erfahren. Und dann war ich tatsächlich 5 Wochen in Tansania und war eine Woche auf Sansibar noch, um da auch nochmal die Insel kennenzulernen und war dann 4 Wochen an dieser Schule. Genau, ja.
Wo lag die Schule? Die lag ja nicht in der Hauptstadt, oder? Die war
genau,
schon relativ
die war
abgelegen.
Ganz weit weg.
Da haben sie nämlich Englischlehrer. Da, wo du warst, war das etwas nötiger.
Genau, die Schule liegt in Loliondo. Das ist tatsächlich im Ngorongoro-Gebiet, also da, wo auch dieses Naturschutzgebiet ist, wo der Ngorongoro-Krater ist, wo ganz viele Touristen auch Safari machen und so, im Norden Tansanias. Das ist schon fast an der Grenze zu Kenia, genau, also auch wirklich im Nirgendwo.
Ja. Ja. Wo sind die meisten Leute aus deiner Klasse nach dem Abitur hingereist?
Tatsächlich Australien oder Asien,
okay.
Ganz typisch.
Okay. Ja, also Südostasien und Australien ist noch hoch im Kurs, sehr schön. Und wie haben sie reagiert, als du gesagt hast, du gehst nach Tansania? Also wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Ja, also meine Eltern waren da sehr, sehr supportive. Ich glaube, sonst hätte ich mir diese Reise auch gar nicht zugetraut. Die sind immer schon viel mit mir und meinem Bruder gereist. Aber von allen anderen kam so ein bisschen die Reaktion, so gerade aus der Familie, die ältere Generation, so ein bisschen so, ja, also das ist ja schon ziemlich verrückt, dass du das vor allem alleine machst, ohne irgendwie, also ich war natürlich mit der Person an der Schule da vorher in Kontakt so ein bisschen, aber ohne dass man wirklich weiß, wo man da hinfährt. Genau, also da haben sich viele Leute ein bisschen Sorgen gemacht. Aber wie gesagt, meine Eltern waren da wirklich sehr supportive. Ja,
ja. Und nach diesem vielen Hin und Her mit der Kontaktperson an der Schule bist du dann irgendwann, hast dein Abi gemacht und bist dann dahin geflogen. Nimm muss man mit auf die Anreise nach Loliondo an die Schule. Das ist ja jetzt nicht straightforward.
Genau, also ich bin erstmal über Doha und Sansibar nach Arusha geflogen. Ist ein ganz kleiner Flughafen, der tatsächlich eigentlich nur so für Safari-Gäste ist. Also die fliegen dann da mit einem Propellerflugzeug von Sansibar oder so hin und gehen dann da auf Safari. Und dann habe ich da eine Nacht übernachtet, bin tatsächlich spät abends gelandet, direkt ins Hotel und dann ging es morgen los. Also ich habe nicht viel von noch Arusha gesehen. Und dann musste ich nach Loliondo und da habe ich tatsächlich eine 10-stündige Busfahrt auf mich genommen, weil anders kommt man da auch nicht hin. Und dann wurde ich morgens abgeholt. Das hatte mir die Kontaktperson in der Schule netterweise organisiert. Da hat mich ein Freund von denen irgendwie zu diesem Bus gefahren. Und dann bin ich da in diesen Bus gestiegen. Da waren wirklich nur einheimische Leute. Es war noch komplett dunkel draußen. Und er hat dann gesagt, ja, geh mal in den Bus. Ich sorge hier dafür, dass dein Koffer noch da irgendwie mit reinkommt. Und ich dachte mir so, oh Gott, hoffentlich kommt dieser Koffer da auch noch mit rein. Und dann bin ich da in diesen Bus gestiegen Und dann geht's los. 10 Stunden nach Loliondo. Keine festen Straßen oder irgendwas. Keine Route in dem Sinne. Wir sind auch so durch so ein bisschen Bech gefahren. Und Loliondo liegt auch tatsächlich auf so 1700 Höhenmetern. Und genau, es ging einfach los. Und das war im Prinzip schon wie so eine Safari. Also ich habe da schon Giraffen gesehen und Zebras und Elefanten. Ne? Aber ich saß halt in diesem Bus mit den Einheimischen und niemand dort konnte Englisch und es gab keine Stops. Und die Einheimischen haben immer gesagt, ja, ich muss hier raus, hier ist mein Dorf, so ungefähr. Und sind ausgestiegen und ich saß in diesem Bus und dachte, ich weiß überhaupt nicht, ob die wissen, wo ich hin muss, ob ich da jemals ankommen werde. Genau, dann sind wir weitergefahren und immer weitergefahren und die geben dir halt keine richtige Uhrzeit, wie lange die Fahrt so dauern wird, weil das halt, wie gesagt, kein richtiger Weg ist. Die können das selber nicht so einschätzen. Und ich habe die ganze Zeit auch versucht, gegen mein Jetlag anzukämpfen und nicht einzuschlafen. Und dann sind wir immer weitergefahren und haben dann tatsächlich erstmal einen Stopp in einem kleinen Dorf gemacht. Und auf einmal war der Bus kaputt. Da ging es dann schon los. Genau, und da haben die Einheimischen sind alle ausgestiegen und haben sich irgendwie was zu essen geholt oder so. Das war in so einem kleinen Dorf. Und ich bin in dem Bus sitzen geblieben, weil ich nicht verstanden habe, was die Situation gerade ist. Und dann wurde da erstmal so, da wo der Schaltknüppel ist, das ganze Feld aufgemacht und angefangen an diesem Bus rumzuschrauben. Und ich dachte mir nur so, also ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie da ankommen werde. Genau. Und dann haben die das irgendwie repariert. Und dann sind wir weitergefahren, also wirklich unfassbar schöne Landschaft und irgendwie, ich weiß bis heute nicht wie, aber wusste der Busfahrer dann so, wo ich hin muss sozusagen, hat mich dann bei so einem Stopp rausgelassen und da wurde ich dann abgeholt.
Du, Teil dieser Anreise ist ja auch, ich glaube, durch den Ngorongoro Nationalpark gegangen. Wie ist das eigentlich? Also, ich meine, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, weil man fliegt ja als Deutscher oder als Europäer darunter, um Safari zu machen. Und wenn man schon mal Safari gemacht hat, dann sitzt man ja in seinem Game Viewer, also in seinem Safari-Fahrzeug, oder man macht das irgendwie auf eigene Faust und fährt da durch und stellt sich halt irgendwie vor, wie man halt im Jeep sitzt und sich Tiere anschaut und fotografiert und so weiter. Und man kann sich nicht vorstellen, dass eine öffentliche Straße durch so einen Nationalpark geht und die Leute, die Einheimischen da mit dem Bus durchfahren, weil sie halt nach Hause müssen oder zur Arbeit müssen oder sonst irgendwas. Wie reagieren die Einheimischen, wenn da eine Giraffe in der Ferne ist oder ein Elefant in der Ferne ist oder ein Löwe? Gleichgültig oder schauen Sie schon raus?
Ja, nee, also gar keine Reaktion tatsächlich. Das war auch später total witzig. Da waren wir in der Schule und auf einmal waren da Zebras auf dem Schulhof. Und wir alle, also alle Volunteers, total aus dem Häuschen, haben uns alle gegenseitig geweckt. Hier sind Zebras. Und die Kinder haben diese Zebras ignoriert. Also das ist für die halt wirklich der Garten sozusagen oder der Wald. Das ist völlig normal. Denen fällt das nicht auf. Und das war aber total süß, weil im Bus saß eine Frau neben mir, die mich dann irgendwann immer so, die konnte kein Englisch, aber mir dann immer so Tiere gezeigt hat, wenn welche gekommen sind, weil sie wusste, dass das für mich aufregend ist. Und das ist auch total spannend, wie die diese Tiere viel schneller erkennen können als wir. Also so oft hätte ich ein Tier überhaupt nicht gesehen und dann war sie immer, guck mal da, so. Und dann war ich so, wow, total geflasht. Und für die ist das halt wirklich Wald, so. Das ist nichts Besonderes.
Ja, ja. Wie war das, da anzukommen an dieser Schule? Wie waren die Umstände? Du hast auf der Schule gewohnt, an der Schule ein Apartment gehabt, ein Zimmer dir mit jemandem geteilt. Wie sah das aus?
Genau, also wir sind da angekommen. Die Schule wurde 2009 gegründet, also die ist auch tatsächlich noch gar nicht so alt. Und ich war da nicht die einzige Volunteer, da waren noch ein paar andere. Und wir haben uns so ein Zimmer geteilt mit so Stockbetten, genau. Die haben tatsächlich erst seit 2024 fließendes Wasser. Die Schule hat 300 Kinder, also man kann sich natürlich vorstellen, die sanitären Umstände und so sind nicht sehr gut. Es ist tatsächlich eine Privatschule, wo man erst denkt, okay, wieso ist das eine Privatschule? Und dann sind die trotzdem so vor Armut betroffen. Das liegt tatsächlich daran, dass es in Tansania so ist, dass man an öffentlichen Schulen keinen wirklichen Englischunterricht hat. Und weil dieses Land natürlich so auf Tourismus angewiesen ist, kann man eigentlich ohne so Grundkenntnisse in Englisch sich nicht wirklich irgendwie eine gute Bildung, einen guten Karriereweg aufbauen. Und deshalb haben diese Gründer damals entschieden, wir wollen daraus eine Privatschule machen, weil wir wollen, dass die Kinder wirklich gutes Englisch können, wenn sie mit der Schule fertig sind. Und dadurch werden sie aber auch eben nicht von der Regierung gesponsert, und haben fast kein Geld. Genau, aber da wurde wirklich schon ziemlich viel aufgebaut, auch durch Hilfe der Volunteers, genau.
Wie funktioniert das denn dann? Also müssen dann, also 300 Kinder ist erstmal eine richtige Hausnummer. Ist das dann ein Internat oder reisen die dann wirklich jeden Tag an, laufen viele, viele Kilometer, fahren vielleicht, wenn sie Glück haben, haben sie ein Fahrrad?
Genau, also das ist auch ein Internat. Das ist so gemischt, sage ich mal, aber die meisten Kinder leben tatsächlich in der Schule, einfach weil das ja wirklich im Maasai-Gebiet ist und die Kinder so weit weg wohnen, also die Kinder kommen teilweise von mehreren Stunden, ne? Also ihre Dörfer liegen mehrere Stunden entfernt und dann müssen sie natürlich dort wohnen. Genau, teilen sich auch die Zimmer mit, teilen sich Betten, so alles. Also es ist ja natürlich keine besonders guten keine besonders gute Lebensqualität. Aber ja, also die sind da, haben da wirklich schon viel Arbeit reingesteckt. Und ein paar Kinder können sich es auch leisten, da die Schule zu bezahlen. Also an sich fallen ja an einer Privatschule natürlich Kosten an. Einige Kinder können das bezahlen, also einige Eltern. Aber der Großteil eben natürlich nicht.
Und wie finanziert man das? Also ist das dann hauptsächlich über Spenden?
Ja, das ist ja größtenteils über Spenden finanziert auf jeden Fall.
Und natürlich über die Arbeit von Volunteers wie von dir. Wie sah dein Alltag dort aus?
Ja, also morgens ging es erstmal los mit einer Morning Parade. Da sind die Kinder alle rausgegangen und haben erstmal Lieder gesungen gemeinsam und ja, so eine Art Morgengedicht aufgesagt, was sie so von der Schule gelernt haben, also so, wie sie den Tag angehen und so. Und dann haben die tatsächlich Religionsunterricht oft gehabt, aber das war total interessant für uns, tatsächlich alleine. Die haben sich alleine zusammen in einen Raum gestellt und sich aus der Bibel also die meisten dort sind Christen, auch Muslime, aber genau, haben sich aus der Bibel vorgelesen und gesungen, total diszipliniert so, ohne irgendwelche Erwachsene. Und dann gab es erstmal Frühstück und dann haben wir unterrichtet. Genau, ich habe Englisch und Geografie unterrichtet, beziehungsweise da gibt es auch Lehrer, ich habe die dann unterstützt, aber auch selber Unterrichtsstunden gegeben. Und dann nachmittags haben die Kinder gelernt und wir haben mit denen eben Spiele gespielt, Fußball gespielt und auch geholfen, Projekte umzusetzen. Also zum Beispiel haben wir währenddessen angefangen, einen neuen Klassenraum zu bauen und da Ziegelsteine gepresst. Das war total cool, das mal zu machen. Genau, so, ja.
Also sehr abwechslungsreich. Man ist so ein bisschen Mädchen für alles. So.
Genau, ja.
Ja. So eine Schule ist ja, wenn sie privat ist, ist ja dann auch eine Gründerin dahinter. Ich habe gelesen, Mama Bright, das ist ja die Bright English Medium School, ne? Also nach ihr benannt. Und die hat dich besonders beeindruckt?
Ja, auf jeden Fall. Eine unglaublich tolle Frau. Also genau, Mama Bright wird sie von allen genannt, weil sie da so ein bisschen die Mama ist, die sich um alle kümmert. Das sind eben auch ganz viele Waisen, die dort tatsächlich leben. Genau, und sie ist die Mama von allen und hat das Projekt mit ihrem Ehemann ins Leben gerufen und tatsächlich in ihrem eigenen Haus angefangen. Mit so 30 Kindern oder so, was ja schon total beeindruckend ist, irgendwie, dass man das in seinem eigenen Haus, die alle aufnimmt und das umsetzt. Und ja, jetzt wirklich so was Großes daraus geschaffen. 300 Kinder sind ja schon eine ganze Menge. Und genau, einfach eine ganz herzliche und dankbare Frau. Ja.
Mhm. Du hast ja gesagt, das ist ja auch die Region der Maasai, ein indigenes Volk, was im Norden Tansanias und im Süden Kenias lebt. Wie bist du mit der Kultur in Kontakt gekommen?
Ja, also die Kinder in der Schule, die meisten von denen waren Kinder aus Maasai-Familien. Da gibt es auch natürlich andere Stämme noch, aber am präsentesten in dieser Region waren die Maasai. Und wir durften auch die Familien der Kinder besuchen. Das war ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis für mich. Auch gerade dieser, ich sag mal, Konflikt, ein bisschen, dass man auf der einen Seite die sehr traditionellen Familien hat und dann eben in dieser Schule die Kinder dieser Familien, die auch mit diesen Werten natürlich in diese Schule kommen und diese Schule aber schon auch viel dafür tut, so ein bisschen, also die Maasai praktizieren ja auch Zwangsehen und verheiraten Kinder sehr früh und auch so Themen wie Genitalverstümmelung oder so waren gerade wirklich sehr präsent an der Schule, dass darüber eben aufgeklärt wurde. Und das war für mich auch wirklich ganz emotional und ganz schwierig in dieser Zeit, weil das einfach natürlich schwer ist, wenn man sozusagen den Kindern etwas Neues beibringen möchte, weil man selber denkt, okay, Zwangsehe ist etwas Schlechtes, aber zugleich möchte man natürlich nicht deren Verbindung zu ihren Eltern und zu ihrer Familie und kulturellen, ja, Tradition irgendwie zerstören. Und das war wirklich ein schwieriges Thema, so für alle Volunteers, glaube ich, da diesen Konflikt zu sehen. Aber die Maasai haben auch eine ganz tolle Kultur, also ganz viele tolle Einblicke, die ich da erhalten konnte, gerade als wir die Familie dort besucht haben von dem einen Kind.
Das ist ein spannendes Thema, weil ein Gast, die war vor nicht allzu langer Zeit hier, die war in Kenia, Jana, und die hatte gesagt, also sie arbeitet in Deutschland in der Schule als Pädagogin, und die hat gesagt, als sie, ich glaube sogar die Maasai oder eins dieser indigenen Völker besucht hat, da hat sie so gesagt, sie war immer der Meinung, jedes Kind sollte immer zur Schule gehen, und da hat sich ihre Meinung geändert, weil halt eben Kultur dadurch halt eben auch zerstört wird, weil halt eben ein anderes Bild von Kultur aufgedrängt wird, was du ja eigentlich mehr oder weniger jetzt gerade auch dasselbe gesagt hast, ne? Das ist auch schon ein sehr spannendes Thema. Und wir mit unserer Erziehung, mit unserem Background, drücken denen natürlich halt ein anderes Bild auf, was jetzt richtig oder falsch ist. Ich will damit nicht sagen, dass das, was die machen, richtig ist. Ich will aber auch nicht sagen, dass das, was die machen, falsch ist. Es ist halt eben erst einmal einfach nur dahingestellt als Kultur, ne?
Ja.
Wie ist das für dich gewesen? Also das genauso zu erkennen oder zu sehen? Also, weil, ich meine, du hast ja auch eine deutsche Ausbildung, du bist ja in Deutschland hier geboren und aufgewachsen und bist ja vermutlich mal mit einem ähnlichen Blick auf die Sache rangegangen.
Genau, also tatsächlich, ich kann ja mal von dem Besuch bei der Familie erzählen, weil das so der erste Eindruck war. Wir sind mit diesem Kind und seiner Schwester eben seine Familie besuchen gegangen, sind da erstmal eine ganze Weile hingefahren. Es war auch so ein kleines Dorf, sehr weit entfernt. Und der Vater der Familie hat uns ganz herzlich empfangen. So ein Familiendorf, kann man tatsächlich sagen, besteht eben meistens aus einem Mann in der Haupthütte und dann eben seine ganzen Frauen drumherum, was natürlich aus unserer deutschen Perspektive schon mal total befremdlich ist. Der Vater hatte tatsächlich 9 Frauen. Und wow. Auf die Frage, wie viele Kinder hast du denn, hat der geantwortet, 20 bis 30, er wüsste es nicht ganz. Und das ist natürlich so ein Schock, einfach, dass man als Vater, also für uns, ne, dass man als Vater irgendwie nicht weiß, wie viele Kinder man hat. Man kann ja dann diese Verbindung auch gar nicht zu seinen Kindern so aufbauen, ne, wenn man nicht mal weiß, wie viele man wirklich hat. Der hat uns aber trotzdem so herzlich empfangen Und dann wurden wir in deren Haus eingeladen, total klein, so eine kleine Hütte aus so Lehm und Kuhdung und Ästen. Und auch total verraucht, also man möchte da natürlich besonders höflich sein und so, aber man, also ich konnte da wirklich keine Luft drin kriegen, das war so dunkel und eng und verraucht. Und dann saßen wir da und wir konnten uns natürlich nicht mit uns unterhalten, aber Mama Bright war eben dabei und hat dann übersetzt sozusagen. Und dann hat er so ein bisschen erzählt, weil es ging darum, dass ein Kind auch in diese Schule gehen sollte, aber der Vater konnte sich das eben nicht leisten. Und dann haben zwei andere Volunteers wollten eben unterstützen, deshalb sind wir da ursprünglich hingefahren. Und dann hat er halt auch erzählt, dass er sich wünschen würde, dass sein Kind in diese Schule geht, aber gar nicht aus dem Grund, weil das irgendwie mehr lernen soll oder so, sondern weil er dann einen Mund weniger füttern muss. Und das ist natürlich erstmal so ein bisschen erschütternd irgendwie. Klar, wenn du 30 Kinder hast, dann kannst du die auch nicht wirklich, also das ist ja unfassbar viel, aber das war natürlich irgendwie traurig so zu hören, weil wir ja auch dieses Kind, was wir aus der Schule mitgebracht hatten, um seinen Vater zu sehen, dabei hatten und so ins Herzen geschlossen hat, ne? Und dass da irgendwie diese Connection fehlt, ist halt für das Kind traurig, so. Und das hat sich halt so gefreut, seinen Vater zu sehen, und dem Vater hat das halt nicht viel bedeutet. Und ja, das war so ein bisschen herzzerreißend. Und zum Beispiel eine Schwester war halt auch da noch zu Hause, die haben wir dann auch kennengelernt, und die hatte die ganze Zeit das kleine Geschwisterchen auf dem Rücken und musste sich um das kümmern. Und er hat uns erzählt, andere Brüder von ihm hüten halt die Kühe oder die Schafe, und dass dann irgendwie die zu Hause sind und den ganzen Tag Kühe hüten und jemand aber auch in die Schule gehen kann, das ist halt, ja, das war traurig, dass die nicht die gleichen Chancen haben, so.
Als Vater einer einjährigen Tochter ist das unvorstellbar aus meiner Perspektive, aber es sind halt eben andere Länder, andere Sitten. Das muss man einfach mal dazu sagen. Ein anderes Thema ist natürlich halt eben auch, du hast es gerade angesprochen, Genitalverstümmelung und in dem Zusammenhang auch Frühverheiratung, weil die sind ja relativ eng beieinander. Das eine setzt irgendwie das andere so ein bisschen voraus, was meine Recherche so ergeben hat. Das ist auch so ein Thema dort gewesen, ne?
Absolut. Also wir hatten in der Schule drei Mädchen. Also die Schule, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, die Kinder sind unterschiedlich alt, weil die werden in den Klassen so eingestuft, was für ein Level an so Englischkenntnissen und so sie haben.
Also gar nicht erste, zweite, dritte Klasse, sondern genau. Gar kein Englisch, ein bisschen Englisch. Advanced English.
Genau, das geht aber ungefähr so bis so 15 Jahre oder 16 Jahre, also älter sind die meistens nicht. Und wir hatten tatsächlich drei Mädchen in der Schule, die bereits Mutter waren, also so um die 14, 15 rum. Wow. Und wir hatten auch Mädchen, die wirklich gesagt haben, sie wollen in den Schulferien nicht nach Hause, weil sie wissen, sie werden dort verheiratet. Und das ist als jemand, der ja fast so beim Alter so nah dran ist, einfach.
Wollte ich gerade sagen, also stimmt. Also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Also du bist ja nur 3 Jahre älter als die. Das ist ja.
Ja, und das ist einfach für mich natürlich, also so eine schlimme Vorstellung und für jeden, aber so, ne? So eine schlimme Vorstellung. Und deshalb, das war also wirklich auch, die Zeit dort war auch wirklich schwer für mich. Also es war natürlich eine ganz tolle Erfahrung, aber diese ganzen Eindrücke waren ja unfassbar viel einfach und schwer zu verarbeiten tatsächlich. Also ja auf jeden Fall.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das einfach, darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Dass der Altersunterschied gar nicht so groß ist und dass man das, ja, das musst du auch alles irgendwie verarbeiten. Habt ihr viel darüber gesprochen? Wo kamen die anderen Volunteers her?
Tatsächlich, also ich war ja 4 Wochen da, das heißt, es sind immer mal welche gegangen und auch welche gekommen. Die kamen von wirklich überall her, die meisten aus Europa. Also Frankreich hatten wir welche, Spanien, Deutschland auch und Argentinien. Genau, das, ja.
Und Mal noch eine andere Frage. Ich meine, wie lange sind die meisten so geblieben? Du hast gesagt 5 Wochen. 4 Wochen warst du dort?
4 Wochen, genau.
4 Wochen. Und wie lange sind so die meisten da?
Also die meisten ungefähr ähnlich. Ich war halt in dieser Zeit da, wo viele halt dann Semesterferien haben oder so und dann so ein Projekt umsetzen möchte. Da war aber auch zum Beispiel eine, die war schon über ein Jahr dort. Genau.
Und okay, da, also es gibt also eine Bezugsperson, ne? Weil ich meine, ich stelle mir so die Frage, wie siehst du das denn? Du hast das jetzt gemacht, warst jetzt 4 Wochen dort und ich stelle mir vor, wenn so die ganze Zeit Leute kommen und gehen und du so keine richtige Bezugsperson hast und halt eben auch so ein wildes Leben ja eigentlich auch schon geführt hast und weiß ich nicht, mit 13 Mutter geworden bist und du willst ja gar nicht nach Hause, das ist ja auch schon krass. Um einfach ein Wort zu, also ich habe einfach kein anderes, besseres Wort dafür, um das anders zu beschreiben. Wie hast du das also wahrgenommen? Wie ist deine Meinung zum Volontariat im Nachhinein?
Ja, ein schwieriges Thema. Da habe ich mich auch lange vorher mit auseinandergesetzt. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen zu. Vorweg einmal so, ich war ja nur 4 Wochen dort. Ich glaube schon, dass ein längerer Zeitraum sinnvoller ist. Also dass man einfach mehr tun kann, wenn man ein bisschen länger dort ist und auch besser für die Kinder da sein kann. Ich kann aber zum Volontariat, das ist ja heutzutage auch viel kritisiert so, aber wirklich für mich nur sagen, dass ich ja dort war und die Menschen kennengelernt haben und jeder Mensch sich so gefreut hat, eine andere Kultur, eine andere Person kennenzulernen und so dankbar für jede Hilfe war, egal was man da tut. Also auch für 4 Wochen kann ich das empfehlen. Ein längerer Zeitraum ist aber, glaube ich, sinnvoller, um wirklich an Projekten zu arbeiten, so auf jeden Fall.
Ich kann mir nämlich, also ich weiß nicht, also mit Kindern, jetzt weißt du natürlich nicht, im Nachhinein weißt du natürlich nicht, was für einen Impact du gehabt hast oder auch nicht, aber ich glaube schon, dass Kinder halt eben eine wichtige Bezugsperson halt brauchen, um zu wachsen. Und wenn diese ständig wechselt, ist natürlich auch immer so, also ich meine, es ist immer besser, als gar nichts zu tun, aber hilft ja, das wirklich?
Also jetzt für die Situation dort, tatsächlich sind da ja auch Lehrer, also so eine Bezugsperson ist schon da und die haben die sozusagen so Aunties, die sich halt so ein bisschen darum, um das Essen für die Kinder und so kümmern. Eine Bezugsperson ist schon dort. Aber das stimmt auch zum Beispiel die eine, die dort eben über ein Jahr schon war, die auch so ein bisschen die Sachen für die Volunteers übernommen hat, dass man denen so hilft, auch da einen Einstieg so zu finden. Das war natürlich eine ganz große Bezugsperson für die, wenn man wirklich so ein ganzes Jahr da seine Zeit reinsteckt und mit eben neuen Ideen und neuem Impact so dort hinkommt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, also.
Ja, auch die Maasai sind ja nicht stehen geblieben, ne? Das ist ja auch ein Volk, was auch von ständiger Veränderung geprägt wird, ne? Also früher waren sie ja komplette Nomaden, heute sind sie ja Seminomaden. Die moderne Welt, die hat auch einen großen Einfluss darauf. Tatsächlich wurde Meta gerade von der kenianischen oder der tansanischen Regierung, weiß ich nicht, verklagt, weil sie halt so einen großen Einfluss haben und halt eben Gewalt und Hass nicht richtig unterdrücken in den sozialen Medien und dadurch halt krasse Aufstände entstanden sind. Also was ich damit sagen möchte, es tut sich sehr, sehr viel und die moderne, in Anführungsstrichen, Welt, die hat halt eben auch einen großen Impact durch Smartphones und Internet auch dort. So, lange Rede, kurzer Sinn, Genitalverstümmelung ist ein Thema, was sehr lange sehr krass präsent gewesen ist, immer noch sehr präsent ist. Aber hast du mitbekommen, also es tut sich schon so ein bisschen was, dass es halt immer mehr junge Menschen gibt, Männer gibt, die sagen, nee, wir heiraten keine Frauen, die genital verstümmelt sind. Dass der Trend schon ein bisschen abschwacht.
Ja, also erstmal Genitalverstümmelung sind in Tansania verboten, ne?
Ja,
also,
das stimmt. Genau. Seit 1998 oder 8, also das ist schon relativ lange, also schon sehr, sehr lange.
Gar nicht, ja. Genau, aber also praktiziert wird das schon sehr viel doch. Das ist tatsächlich, es gab auch viele Kinder in der Schule, die gesagt haben, sie möchten, also die meisten, da passiert das ja in einem ganz jungen Alter, das heißt, die kriegen das noch gar nicht irgendwie mit, aber es gibt auch viele, die sagen, sie finden, also Kinder, ne, die das gesagt haben, sie finden das gut und richtig, weil das eben zu diesem Prozess für die des Erwachsenwerdens auch gehört. Was aus unserer Perspektive natürlich irgendwie total schrecklich ist, aber das ist halt auch, dann sitzt du so einem Kind gegenüber und das sagt dir aber, das ist Teil meiner Kultur und Teil meines Erwachsenwerdens und was sagst du dann so ein bisschen, ne? Genau, aber es gab auch viel, also zum Beispiel die Lehrer, die ja auch alle so bei uns so Mitte 20 waren oder so, sehr progressiv gesagt haben, natürlich geht das nicht so, ja.
Ja. Was hast du so für dich in der Zeit gelernt?
Also auf jeden Fall habe ich für mich erstmal, glaube ich, mitgenommen, dass dieses Dinge alleine machen, das hat jetzt nicht direkt was mit der Schule zu tun, aber dieses Dinge alleine machen auch total gut sein kann, um sich selber irgendwie so ein bisschen bewusster zu werden, was man ja, was man sich selber auch zutraut, also jetzt so allgemein zur Reise, aber dort einfach vor allem dieses dankbar zu sein. Also das klingt jetzt so klischeehaft, aber das wirklich, die Leute sind so dankbar und dadurch auch wirklich immer gut gelaunt, immer ja strahlen einfach Freude aus. Und ich glaube, das kommt eben ganz tief durch diese innere Dankbarkeit, auch wenn man nicht viel hat. Ja.
Ja. Gab's für dich irgendwie noch so ein großer Aha-Moment, den du da erlebt hast, den du noch nicht geteilt hast, also der vielleicht auch eine Perspektive geändert hat?
Ja, also für mich war dieses, das hat jetzt gar, also eher so mit Reisen allgemein zu tun. Ich bin so gewohnt von den Reisen mit meiner Familie auch, dass alles so extrem geplant ist, wir machen das und dann machen wir das, weil man ja auch viel sehen möchte, wenn man so auf Reisen ist. Und dieses ein bisschen spontan sein, und das ist, nennen die in Tansania eben auch so Pulle Pulle, ruhig, wir gucken mal, so, das kann einem so viele, die besten Momente sind eigentlich die, wo man nicht irgendwie was Krasses geplant hat oder was Krasses erwartet und dann einfach sich auf irgendwas einlässt, weil die Leute da halt auch eben wirklich so freundlich waren und dich immer eingeladen haben und ich zeig dir das und wir machen hier. Und ich habe tatsächlich da auch spontan eine Safari gemacht für 3 Tage und das hat sich halt einfach so ergeben und das sind irgendwie, wenn man zurückdenkt, dann immer die schönsten Momente, dass man sich darauf einlässt, auf dieses Pole Pole. Das hat mich am Anfang unfassbar nervös gemacht. So, ich bin dann auch vor meiner Busfahrt nach Loliondo, hatte das Ticket für mich gekauft und wollte mir das schicken. Und sie hat es mir nicht geschenkt. Und ich war so nervös. Aber irgendwie, es regelt sich dann alles immer, wenn man sich darauf ein bisschen einlässt, ja.
Ja, Pole, Pole. Die Spanier haben es früher Mañana, Mañana genannt. Mittlerweile ist es nur noch Mañana. Aber es ist sehr, sehr entspannt. Die Safari, du hast ja gesagt, also deine Motivation war ja auch so ein bisschen, weil du Südafrika und Safari gemacht hast. Jetzt bist du da gewesen und auch noch spontan eine Safari, ich glaube, in der Serengeti gemacht, ne? Genau. Wie kam es dazu, beziehungsweise, was hast du da erlebt?
Ja, also ich wusste eigentlich, dass ich das machen möchte, aber ich wusste eben nicht, ob sich das zeitlich dann noch so ergeben wird. Und dann hat tatsächlich Mama Bright jemanden gekannt, der so ein Safari-Unternehmen hat, weil dort hat dann irgendwie auch jeder in dieser Region so jeder dritte ein Safari-Unternehmen. Und dann sind wir spontan, ich und 3 andere Volunteers, mit einem Lehrer tatsächlich für 3 Tage auf so eine Zeltsafari in der Serengeti gefahren. Und das war ein unglaubliches Erlebnis, also einfach die Weite dieser Serengeti und die Tiere natürlich atemberaubend. Und auch irgendwie, dass wir das mit diesem Lehrer gemacht haben, war für mich total cool, weil der das alles so ein bisschen so, also der kannte sich nicht ganz so gut aus wie so ein professioneller Safari-Guide, was ein bisschen schade war, weil man möchte natürlich auch eigentlich viel über die Tiere lernen und so. Aber der hat uns dann so eine andere Perspektive aufgezeigt, weil das für ihn halt so ganz alltägliche Tiere waren und das so ein bisschen eher so alles gechillt war, so ja, hier ist ein Löwe, so, und hat uns dann so erzählt, wofür diese Tiere in deren Kultur und so stehen und so, keine Ahnung, das war auch irgendwie super interessant. Und genau, also dass wir gezeltet haben, war auch wirklich super cool. Das war so aufregend, dann nachts da in diesem Zelt zu liegen und irgendwie war nichts drumherum und man hat sich irgendwie total unwohl gefühlt, weil man dachte, uns passiert irgendwas, aber es ist uns natürlich nichts passiert. Aber genau, das war echt atemberaubend. Ja,
okay. Und du hast zum Abschluss, glaube ich, bist du noch nach Sansibar gereist, ne? Einfach nur, um noch ein bisschen Strandurlaub dran zu hängen, oder was war die Intention dahinter?
Genau, ich wollte mir Sansibar unbedingt dann nochmal angucken, ein bisschen Strandurlaub machen. Nach dem Abi habe ich gedacht, ja, kann man sich auch nochmal ein bisschen genießen auf Sansibar. Und da war ich dann tatsächlich für 5 Tage. Und hab Strandurlaub gemacht und mir die Insel ein bisschen angeguckt, ja.
Was kannst du da so empfehlen? Was ist da so hängen geblieben?
Also ich war tatsächlich in Paje, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Genau, das ist so im Süden eher. Und das ist tatsächlich sehr touristisch. Also da sind halt diese typischen Hotels so aneinander. Wenn man wirklich irgendwie mehr so touristisch was sehen möchte, dann würde ich auf jeden Fall, glaube ich, eher so in Norden gehen, weil da ist dann auch Stone Town näher, wo man natürlich sich ganz viel angucken kann. Und im Süden hast du tatsächlich, das habe ich total unterschätzt, also da würde ich jedem, der nach Sansibar möchte, auf jeden Fall raten, sich das vorher einmal anzugucken. Diese Flut und Ebbe, die da total krass ist, und ich wusste das gar nicht, heißt, halber Tag ist wirklich der Strand nicht betretbar. Deshalb sollte man sich da auf jeden Fall vorher mal so informieren, wenn man da im Norden ist, das nämlich nicht so stark, genau, je nachdem, was man halt so machen möchte.
Okay, und dann lass uns noch mal ganz an den Anfang kommen, zum Thema Workaway. Das ist ja die Plattform, die du genutzt hast. Ich kenne die auch. Warum wolltest du keine deutsche Organisation nehmen?
Also ich hatte mir das viel angeguckt und das, was ich so gefunden habe, waren halt immer so Volunteering mit, wir machen dann nachmittags noch diesen Ausflug und dann machen wir noch diesen Ausflug. Also zum Beispiel jetzt so Volunteering auf Sansibar, ja, nachmittags machen wir dann so einen Boottrip und so. Und das war mir irgendwie zu touristisch und zu sehr auf so dieses... Es hat sich für mich nicht so richtig angefühlt einfach. Und ich habe es auch irgendwie nicht für nötig erachtet, so warum muss ich jetzt eine deutsche Organisation noch dazwischen schalten? Also das macht den Prozess natürlich einfacher, aber das war mir halt irgendwie ja so ein bisschen zu touristisch, dass dann, da war halt immer nachmittags irgendwie so Ausflüge eingeplant und sowas. Und ja, ich hatte ja sowieso, wie wir schon gesagt hatten, nur eine kurze Zeit dort und wollte die dann auch wirklich nutzen, um in diesem Projekt präsent zu sein. Genau.
Ja. Okay. Und worin siehst du dann den Vorteil in Workaway?
Also ich habe tatsächlich auf Workaway einfach geguckt, weil ich das von einer Freundin empfohlen gekriegt hatte. Und da kann man halt direkt in Kontakt mit den verschiedenen Organisationen oder da gibt's ganz viele unterschiedliche Projekte. Also das sind auch teilweise einfach Familien, die Leute aufnehmen und dann arbeitet man dafür auf deren Farm oder sowas ein bisschen sowas. Und das war mir halt wichtig, direkt mit dieser Schule jetzt in meinem Fall in Kontakt treten zu können und mit der Gründerin, dass man auch wirklich das Gefühl hat, dass man dort eben gewollt auch ist und genau, und ich habe dann tatsächlich aber, weil ich noch nicht 18 war, zwar Workaway genutzt, um diese Schule zu finden, aber die dann privat über deren Website kontaktiert, weil ich konnte mich da noch nicht anmelden.
Ah, darf man erst 18 sein?
Ja.
Ah, okay. Okay. Ja. Und also jetzt hast du diese ganze Erfahrung gehabt, das ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her, also es ist jetzt bald ein Jahr her, diese Erfahrung. Was hat das mit dir und vielleicht auch sogar mit den Entscheidungen für dein zukünftiges Leben gemacht? Hat es einen Einfluss gehabt? Hast du vorher eine andere Meinung gehabt als danach?
Ja, also auf jeden Fall, dass ich, glaube ich, viel offener und selbstbewusst nochmal bin, weil mir das vorher auf jeden Fall schwer gefallen ist, so spontan irgendwie mich auf Dinge auch so manchmal so einzulassen. Und dieses alleine Reisen einem halt auch nochmal einfach beweist, dass man ja Dinge alleine machen kann und die Leute dort eben immer freundlich sind und immer, ich habe wirklich keine einzige schlechte Erfahrung gemacht mit irgendwas. Und das hat mir, glaube ich, einfach gezeigt, dass man auch darauf vertrauen kann, dass einem immer geholfen wird, wenn man sich nicht auskennt oder irgendwas. Klar, man darf jetzt nicht super naiv so auf so eine Reise gehen, man muss sich schon vorbereiten so. Aber ich glaube, dass ich jetzt so im Alltag auf jeden Fall viel offener und auch selbstbewusster bin. Ich kann das wirklich also jedem nur empfehlen.
Und hat das was mit deinen Zukunftsplänen geändert?
Also das erstmal nicht. Ich wusste schon vorher, dass ich direkt studieren möchte. Deshalb hatte ich auch nur so kurz Zeit. Tatsächlich, ich hätte sowas auch gerne länger gemacht, aber ich hatte mich schon für meinen Studienplatz beworben. Aber auf jeden Fall, dass ich weiterhin schöne Fernreisen machen möchte und die Welt sehen möchte. Und dass ich, wenn ich reise, auch ein bisschen spontaner bin.
Das okay. Und wenn jetzt jemand total begeistert ist und da halt eben auch helfen möchte, aber vielleicht nicht in Art von Volunteering, wie kann man die Bright English Medium School unterstützen?
Ja, also da kann man tatsächlich spenden. Wenn man Bright English Medium School eingibt, dann gibt's da eine Website oder genau, die haben auch auf Facebook ein Profil oder auf Instagram tatsächlich auch. Und genau, da kann man spenden, da kann man auch dann, also man wird dann auch von Mama Bright so an die Hand genommen, wofür man spenden möchte und dass einem dann auch Fotos davon geschickt werden und so, dass das halt auch ne alles, dass man sich auch sicher sein kann, wo das Geld hingeht, ja.
Okay, sehr schön. Maxima, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns mitgenommen hast in deine Reise, in deine Erlebnisse durch Tansania beziehungsweise in dein Volunteering-Projekt. Alles Gute für die Zukunft und ja, danke, dass du da warst.
Dankeschön, hat mich auch sehr gefreut.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich wahnsinnig freuen, deine Meinung zu dieser Folge zu hören. Auf der Plattform deiner Wahl kannst du einen Kommentar hinterlassen, vor allem auf YouTube und Spotify, da geht es ziemlich easy. Und da beantworte ich natürlich auch alles, also hinterlass es gerne. Und das war's für diese Woche. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche, Dienstag, wieder hier im Off the Path Podcast. Pass auf dich auf, bleib gesund, tschüss.